Herzlich willkommen zum ESG Talk, dem Podcast für mehr Wissen, Transparenz und Erfahrung im ESG-Bereich. Herzlich willkommen zu einem weiteren ESG Talk Podcast. Ich bin heute wirklich richtig aufgeregt, weil ich die großartige, wunderbare Dr. Frauke Fischer heute dabei habe. Frauke, hallo, schön, dass du da bist.
Mensch, Stella, was eine großartige Begrüßung. Also vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass wir einem Interessierten und ja vielleicht, also teilweise auch einem Publikum, was mit diesem Thema sonst gar nicht so viel zu tun hat,
Ja,
ein
das
paar
stimmt. Das
erhellende
stimmt.
Dinge nahebringen können.
Genau, und vor allem immer mehr Interesse ist. Ich habe schon im
Allerdings.
Vorgespräch gesagt, wir sind heute in Rot-Frauen-Power gekleidet. Und wir
Ja.
bringen ein, wie ich finde, großartiges Thema mit, nämlich wie der DAX und der DAX zusammenhängen. Also der DAX mit X am Ende und der DAX mit S am Ende. Doch bevor wir da einsteigen in das Thema, würde ich dich einfach nochmal bitten, dich kurz vorzustellen. Du bist preisgekrönte Biodiversitätsexpertin, machst viele, viele Vorträge, aber gib uns doch einfach noch einen kleineren, tieferen Einblick. Wer ist Frauke?
Genau. Ja, wer bin ich denn? Gute Frage. Jeden Morgen stelle ich mir diese Frage.
Okay.
Ich bin von Haus aus Biologin. Ich habe in Frankfurt und in den USA Bio studiert. Ich bin dann für meine Doktorarbeit an die Universität Würzburg gewechselt und habe eigentlich, dachte ich zumindest, oder ja, habe eigentlich über ein Nachhaltigkeitsthema promoviert. Also ursprünglich wollte ich über die nachhaltige Nutzung von Antilopen promovieren. Das klingt so ein bisschen merkwürdig, weil das für die einzelne Antilope auch ehrlich gesagt nicht so nachhaltig ist, denn es geht ja um jagdliche Nutzung. Also die Frage war so ein bisschen, im ländlichen Afrika sind Menschen viel stärker von Wildfleisch als Eiweißressource abhängig als bei uns. Und wie kann man das denn regeln, dass die außerhalb von Schutzgebieten eben ja jagen dürfen, ohne diese Tierarten dann ja letzten Endes zum Aussterben zu bringen? Als ich nach Afrika gekommen bin, habe ich festgestellt, dass ich mir das alles so ein bisschen am grünen Tisch überlegt hatte. Und de facto habe ich untersucht dann in meiner Doktorarbeit, wie Überjagung, also Übernutzung einer natürlichen Ressource, wie das wirkt. Und dann habe ich eigentlich schon so ein bisschen gehadert mit meiner Rolle als Wissenschaftlerin, weil ich das Gefühl hatte, boah, wir müssen echt mal mehr in die Anwendung kommen. Und dann hat die Uni mir aber erst so ein bisschen die goldenen Handschellen angelegt. Ich bin Leiterin der Forschungsstation der Universität Würzburg im Komoe-Nationalpark in Westafrika, in der Elfenbeinküste geworden und hatte diese Position inne bis zum Ausbruch des Bürgerkriegs. Dann bin ich zurück an die Uni, da bin ich auch heute noch. Allerdings habe ich inzwischen meine Stelle reduziert. Ich vertrete da in der Lehre die Themen internationaler Naturschutz, in Wertsetzung von Biodiversität und Ökosystemleistung und unternehmerische Verantwortung dafür. Und habe dann schon 2003 Deutschlands erste Unternehmensberatung mit einem Fokus auf Biodiversität gegründet, die Agentur Auf. Und habe 2000, muss ich kurz überlegen, 2015 ein zweites kleines Unternehmen gegründet, Perupuro. Das ist sozusagen der Business Case für Biodiversität, wo wir Menschen in Peru, die Regenwald schützen und natürliche Ökosysteme schützen, durch den Kauf von Kakao, von Paranüssen und von Kaffee zu sehr hohen Preisen ja, incentivieren, diese Naturschutzarbeit weiterzutun. Und ja, dann ganz, ganz wichtig ist mir die Kommunikation und eben Kommunikation nach außen, also nicht nur in diesem Wissenschaftlerinnen-Forscher-Kontext, sondern eben nach außen. Und deswegen habe ich ja sogar noch einen eigenen Podcast, Tierisch. Da geht es um Wissenschaft, neue wissenschaftliche Erkenntnisse, aber auch immer super unterhaltsam zu wilden Tieren. Das ist nämlich super interessant, was die alles machen. Und dann bin
Höre
ich
ich
eben.
auch.
Ah, super, genau. Dann bin ich Autorin, also habe verschiedene Bücher geschrieben, unter anderem auch über das Thema Biodiversität, um Menschen abseits der Wissenschaft deutlich zu machen, wie wichtig dieses Thema ist. Genau, und dann bin ich Keynote-Speakerin, also ich halte gerade eben ja, hauptsächlich logischerweise bei Unternehmen, bei großen Unternehmen Vorträge zum Thema Biodiversität.
Ja, und das Thema wird immer wichtiger. Und ich komme ja aus dem Business-Bereich und aus dem Banking-Bereich. Und da könnte man meinen, Biodiversität hat so ein bisschen was mit der anderen Welt zu tun. Ja,
Ja.
die Wissenschaftsblase, das, was du auch erzählt hast, dass du aus deiner Blase mal austreten wolltest. Und unser Thema, was wir heute haben, ist, wie der DAX und der DAX zusammenhängen. ist ja auch eine Anspielung an meine Welt, aus der ich
Ja.
komme und aus der Welt, aus der du kommst.
Genau.
Lass uns doch mal gleich einsteigen in das Thema.
Genau, also erstmal, neulich war ich Gast in einem Wirtschaftspodcast und die Gastgeberin hat mich irgendwie vorgestellt, dass sie also in den letzten Wochen immer wieder Vorstände von DAX-Konzernen zu Gast hatte und dass aber der Jahresumsatz von diesen Unternehmen verschwindend gering ist, im Vergleich zu dem Sektor, mit dem ihr Gast sich an dem Tag auseinandersetzt. Und das ist schon mal die erste interessante Nachricht, denn der Wert von Biodiversität und Ökosystemleistung, der übersteigt in jedem gegebenen Jahr den monetären Wert des weltweiten Bruttosozialprodukts um den Faktor 2. Und 60% dieses Bruttosozialprodukts sind direkt oder indirekt abhängig von Leistungen der Natur. Das heißt, die Natur ist erstens der größte Wirtschaftssektor der Welt, und sie ist zweitens der wichtigste Dienstleister, und zwar für jedes Unternehmen, egal ob ich eine App programmiere oder Kartoffeln verkaufe oder ein Reiseveranstalter bin. Den Leuten ist das oft nicht bewusst, weil wir gewohnt sind, die Leistung der Natur einfach mal so in Anspruch zu nehmen. Aber wir haben das übertrieben, wir haben zu sehr in Anspruch genommen und dementsprechend schlägt das jetzt alles zurück und schlägt auf die Realwirtschaft längst durch. Also wer sich da heute aus dem Unternehmenskontext noch nicht mit beschäftigt, der ist ein kleines bisschen spät dran und kann man nur hoffen, dass die oder kann man nur jedem Unternehmen empfehlen, sich sofort hinzusetzen und mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Das ist, wie ich finde, kann ich nur tausendfach unterstreichen, dass der Mensch leider immer wieder Raubbau an der Natur macht, in den unterschiedlichen Gesellschaften, das auch eine Selbstverständlichkeit in den letzten Jahrhunderten ja auch hatte. Das heißt, die Demut vor der Natur und die Dankbarkeit, was sie uns als Dienstleisterin bietet und die Grundlage unseres Lebens ist ja kaum verbreitet, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, wie können wir gerade auch Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen in der Geschäftsführung eines größeren Unternehmens, ob es jetzt der DAX ist, der MDAX, SDAX oder auch privat gelistete Unternehmen, denen bewusst machen, hier die Biodiversität ist für dich dein Geschäftsmodell, dich als Mensch, deine Mitarbeiter kriegsentscheidend, damit du auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten erfolgreich arbeiten kannst.
Ja, also zum einen sind es eben, Entschuldigung, ich bin ein bisschen heiser und muss deshalb mich ab und zu mal räuspern.
Hast du was zu trinken
Also,
dabei? Also
ja,
ich
ich habe
bin
hier eine
immer
schöne heiße Zitrone mit
sehr gut,
Ingwer.
sehr gut.
Sieht man schon gleich wieder eine Leistung der Natur. Ich habe mich also hier mit meiner Heiserkeit nicht auf was zurückgezogen, was ich in der Apotheke gekauft habe, sondern was die Natur bereitstellt und was wahrscheinlich sogar besser wirkt,
Das
oder
stimmt, das
mindestens so
stimmt.
gut.
Mir hatte meine
Genau.
Apothekerin gesagt, das muss ich jetzt noch kurz einbringen, man merkt an der Anzahl der Medikamente, ob sie wirksam sind bei einem Krankheitsbild oder nicht. Sprich Erkältung, es gibt um ein Vielfaches mehr Erkältungsmedikamente als für andere Krankheiten. Also
Okay, genau. Aber zurück zur Wirtschaft und zum Unternehmen. Also zum einen könnte man sich einfach die wissenschaftlichen Fakten angucken. Ich habe eben zwei Zahlen genannt und das bedeutet, dass man jetzt quasi eine akademische Übung machen kann und dann kann man dem Unternehmen sagen, ja, gut, jetzt überlegen Sie mal selber, wie Sie von Natur abhängig sind. Das ist wahrscheinlich nicht besonders zielführend. Was wir mit unserer Agentur zum Beispiel als Service oder als Dienstleistung anbieten, ist, dass wir uns angucken, wirklich entlang der Wertschöpfungskette und des Kerngeschäfts von Unternehmen, wo hängen diese Unternehmen, wo hängen sie ganz genau von Biodiversität ab und wo wirken sie auf Biodiversität ein. Das kann man also als Unternehmen machen, sich diese Hilfe holen und dann versteht man die ganze Angelegenheit besser. Aber insgesamt ist es natürlich so, dass, ja, oder es gibt andere Möglichkeiten, das zu erklären. Also sagen wir mal Corona-Pandemie. Wir wissen, es gibt ungefähr fünf neue Zoonosen treten jedes Jahr beim Menschen auf und jeder hat eigentlich das Potenzial, eine Pandemie zu werden. Und 30% dieser Zoonosen gehen immer auf Eingriffe in tropische Regenwälder zurück, weil die natürlichen Träger dieser Erreger, das sind häufig Nagetiere oder Fledertiere, zum ersten Mal dann eben mit Haustieren von Menschen in Berührung kommen. Jetzt gibt es, glaube ich, bei uns in Deutschland, aber wahrscheinlich weltweit so gut wie kein Unternehmen, was überhaupt völlig unbetroffen war von der Corona-Pandemie.
Ja.
Das heißt, wenn man die Frage, waren Sie in irgendeiner Form von Corona betroffen, also von dieser Pandemie, nicht von der Krankheit selber, sondern von der Pandemie, wenn jemand sagt ja, dann hat er einen engen Bezug zur Biodiversität. Und dann gibt es natürlich noch Faktoren, die Unternehmen auch hier auf jeden Fall spüren. Also wir haben ja das Thema Biodiversität in immer mehr gesetzlichen Regelungen. Also wir haben das Kunming-Montreal-Protokoll. Deutschland, wie jedes andere Land der Erde übrigens, hat unterschrieben, dass bis zum Jahr 2030 30% der Meeres- und Landesfläche unter Schutz gestellt werden. Wir haben jetzt das EU-Restoration-Law, wonach 20% der Flächen in Deutschland oder in der EU wieder renaturiert werden sollen. Wir haben das EU-entwaldungsfreie Lieferkettengesetz. Und dann, also das sind alles Sachen, wo Unternehmen betroffen sind. Und wir haben aber dann eben auch solche Dinge wie zum Beispiel steigende Versicherungsprämien, weil eben Extremwetterereignisse oder ja in
Genau.
Anführungszeichen Naturkatastrophen zunehmen. Das bedeutet, das ist ja etwas, wo der Finanzsektor direkt betroffen ist. Also Versicherungen sind betroffen, weil sie gar nicht mehr jede Versicherung verkaufen können. Das ist blöd für die. Und Versicherungsnehmer sind betroffen, weil sie nicht mehr jede Versicherung bekommen. Das Ganze gilt aber auch zum Beispiel für Kreditausfallrisiken. Je stärker die Eingriffe in die Natur sind oder je größer die Abhängigkeiten des Kreditnehmers von Serviceleistungen der Natur, umso
Ja.
größer ist das Kreditausfallrisiko. Und das heißt, dass es eine Vielzahl von Berührungspunkten gibt, dann auch sowas wie Krankenstand zum Beispiel. Man weiß, dass Menschen, die direkten Zugang zu intakter Natur haben, sich besser konzentrieren können, schneller gesund werden und seltener krank werden. Wenn jetzt große Unternehmen sich ihren Krankenstand angucken, dann sprechen wir da ja von sehr, sehr großen Beträgen. Das heißt, wenn es gelingt, den Krankenstand zu reduzieren, indem ich in intakte Natur in mein, um mein In- und Auf- und um mein Firmengelände investiere, das schlägt direkt auf die realen Zahlen des Unternehmens durch.
Das ist alles so schlüssig und klar. Trotzdem stellt sich mir natürlich die Frage, erstmal Nummer eins, wieso ist das auf Geschäftsführerebene nicht selbstverständlich und klar? Und wie kann man anschließend darauf, wie kann man die Bewusstheit dafür einfach noch verstärkt schaffen? Weil ich habe halt einfach den Eindruck, das wird so, ja, verstehe ich, hier rein, da raus. Ja?
Genau. Nee, also genau, also ich war vor einiger Zeit eingeladen bei den Baden-Badener Unternehmergesprächen. Das ist ja so eine High-Level-Veranstaltung der ja, großen Unternehmen in Deutschland. Da habe ich vor 40 DAX-Vorständen zu diesem Thema gesprochen. Und danach kamen die, habe ich Standing Ovations bekommen. Danach kamen die alle zu mir und haben zu mir gesagt, wie kann das sein, dass wir das nicht wissen? Wie kann das sein, dass wir darüber so wenig informiert sind? Und die Antwort ist, glaube ich, also die einen Teil der Antwort ist, dass es sehr lange dauert, bis wissenschaftliche Erkenntnisse aus dieser Wissenschaftswelt in die ja, Realwirtschaft oder in die breite Öffentlichkeit, in die Medien, in die Gesellschaft kommen. Das ganz, ganz selten ist es mal anders, wie zum Beispiel während der Corona-Pandemie. Plötzlich wussten alle, was ein RNA-Impfstoff ist oder was eine Zoonose ist. Also
Und jeder
plötzlich kann
hatte
es
auch
mal schnell
seine,
gehen.
genau, jeder hatte auch seine eigene Theorie dazu,
Ja, genau. Genau, plötzlich waren alle super Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Aber normalerweise dauert das sehr, sehr lange. Das ist gar nicht unbedingt die Schuld von Medien, Politik, Gesellschaft, Politik, Unternehmen. Das ist auch tatsächlich natürlich problematisch mit den, weil Wissenschaftler, also weil diese Wissenschaftswelt so wenig nach außen kommuniziert. Ein Grund für mich ja deshalb, meine Stelle an der Uni zu reduzieren, um mehr Zeit dafür zu haben. Und dann sind wir natürlich, also dann wiederholt man natürlich gerne, was selber schon immer funktioniert hat oder was andere machen, sei das jetzt in der Werbung von Produkten oder sei es in der, keine Ahnung, in den neuen Management-Methoden, die man anwendet. Also Leute, die innovativ und neu und vorangehen, das ist eher eben die Ausnahme. Und das ist da natürlich auch so. Die meisten Unternehmer, glaube ich, denken, wenn sie sich irgendwie mit Klimawandel und CO2-Emissionen beschäftigen, dann ist die Sache abgefrühstückt. Das steht in extremem Widerspruch zur wissenschaftlichen Erkenntnis. Aber ja, Wissenschaft und Privatwirtschaft sind eben zwei Sektoren, die in diesem Bereich also eben nicht eng zusammenarbeiten in anderen Bereichen, keine Ahnung, Entwicklung neuer Impfstoffe oder Medikamente oder technologische Entwicklung, da arbeitet Wissenschaft und Privatwirtschaft ja eng zusammen. Aber in diesem, sage ich mal, ja, in diesem Lebensbereich eben leider nicht.
Du hast gerade erwähnt, dass die Unternehmer gerne auch mal sagen, okay, ich konzentriere mich jetzt auf den Klimawandel, also ergo, ich reduziere jetzt in irgendeiner Form meinen CO2-Ausstoß. Und das war's. Und du hast so schön auch noch mal dargestellt, dass die Biodiversität deutlich wichtiger ist als das Thema Klimawandel. Magst du da noch mal ganz kurz einsteigen?
Genau, also ich glaube, die Take-Home-Message hier ist, beim Klimawandel reden wir darüber, wie wir in Zukunft leben. Und beim Verlust von Biodiversität und Ökosystemleistungen reden wir davon, ob wir in Zukunft hier noch leben können. Also das ist wirklich, wirklich eigentlich eine andere Dimension. Und aber natürlich hängen diese zwei Themen super eng miteinander zusammen. Klimatische Veränderungen, Beeinflussung des Kli oder der Klimawandel wirkt massiv auf Ökosysteme, negativ. Lebensräume gehen verschwinden. Bei Extremwetterereignissen gehen ja auch Lebensräume und Tiere zum Beispiel sterben da. Und umgekehrt trägt die Zerstörung von Biodiversität massiv bei zum Klimawandel. Also zum Beispiel mindestens 10% der globalen Emissionen, wahrscheinlich sogar mehr, gehen direkt auf die Zerstörung von Wäldern zurück jedes Jahr. Das heißt, würden wir das lassen, würden wir unsere jährlichen Emissionen weltweit schon mal mindestens um 10% reduzieren. Also diese zwei Sachen hängen extrem zusammen. Eine der Ökosystemleistungen, der Leistung intakter Natur, ist die Stabilisation des Weltklimas. Und da kann man es ganz konkret machen, für uns in Mitteleuropa. Unsere Niederschläge, die werden eigentlich im Kongo-Becken gemacht, genau wie die für Mittel- und Nordamerika im Amazonasbecken. Das heißt, ein Lebensraum, ein Ökosystem, was sehr weit weg von uns ist, in dem die allerwenigsten Europäer jemals waren, spielt eine ganz zentrale Rolle für den ja, Klimaschutz den Fortbestand von unseren Wirtschafts- und Sozialsystemen hier in Mitteleuropa. Und ja, das vielleicht auch nochmal direkt so im Unternehmenskontext gesagt. Ich kann jedem Unternehmen nur empfehlen, sich vorrangig mit Biodiversität zu beschäftigen, auch weil alle Maßnahmen, die Biodiversität und Ökosystemleistung schützen, immer positiv auf den Klimaschutz wirken, aber bei weitem nicht alle Klimaschutzmaßnahmen gut oder gar nur, oder auch nur neutral für Biodiversität sind. Viele Klimaschutzmaßnahmen sind negativ für Biodiversität und dann ja, ist das natürlich ein Riesenfehler,
Hast du da ein
das hier so
Beispiel?
rum aufzuzäumen.
Genau, hast du da
Ja, also
direkt ein Beispiel?
zum Beispiel das Aufforsten von Monokulturen, also von standortfremden Bäumen in Monokultur, das ja kann, gerade wenn das sehr schnell wachsende Arten sind, dann entziehen die der Atmosphäre relativ viel CO2 über einen überschaubaren Zeitraum, aber sie zerstören eben Biodiversität. Also sie sind dann als Lebensraum für einheimische Tier- und Pflanzenarten eben, ja, bestehen die nicht mehr. Dann gibt es noch solche Dinge, wie zum Beispiel bei Windrädern. Also wir finden, oder wahrscheinlich finden nicht alle Windräder toll, ganz sicher finden nicht alle Windräder toll, aber regenerative Energien ist ja eine positive Sache. In diesen Windmühlenflügeln wird Balsaholz verbaut. Das kennt wahrscheinlich der eine oder andere noch so aus der Kindheit. Da macht man so Modellflugzeuge zum Beispiel auch draus, weil das extrem leicht ist. Und jetzt ist es das so, dass es in diesen Windmühlenflügeln verklebt wird. Also ja, und die so ungefähr 10, 12, 15 Jahre können die benutzt werden und danach werden die entsorgt. Jetzt ist der Run auf dieses Balsaholz, das wächst ursprünglich in Peru und Ecuador, so hoch, dass Primärregenwälder gerodet werden, um Balsaholzplantagen zu machen für die Windkraftindustrie. Und das ist natürlich total kontraproduktiv. Die Lösung, also das Fraunhofer-Institut arbeitet zum Beispiel daran, zu gucken, wie diese Windmühlenflügel recycelt werden können oder wie man die vielleicht auch anders bauen kann, damit man nicht dauernd neues Balsaholz braucht. Aber das sind mal so zwei Beispiele, wie Dinge, die eigentlich gut für den Klimaschutz sind, sehr, sehr unter Umständen sehr, sehr negativ für Biodiversität sind.
Du hast ja jetzt indirekt Kreislaufwirtschaft angesprochen. Was ist deine Einschätzung? Kann eine umgesetzte Kreislaufwirtschaft direkten Einfluss auf die Biodiversität nehmen.
Ja, unbedingt. Denn, also vielleicht sollte man nochmal sagen, es gibt fünf Treiber für den Verlust von Biodiversität. Und der allervorrangigste, der größte Treiber ist sogenannte Landnutzungsänderung. Und Landnutzungsänderung, also in erster Linie für Landwirtschaft, aber auch eben für Abbau von Bodenschätzen oder für ja, Bereitstellung von Flächen für Energiepflanzen oder was auch immer, die wirken immer negativ, also ja, die haben natürlich mit unserer Wirtschaft zu tun. Also unser klassisches Wirtschaftsmodell ist ja Take, Make, Waste. Also man nimmt einen Rohstoff aus der Natur, macht irgendwas drauf, dann schmeißt man es weg. Und zum Beispiel Recycling ist ja meistens eher ein Downcycling. Und eine richtige Kreislaufwirtschaft bei sehr, sehr vielen Gütern, die müsste eigentlich so sein, dass die Dinge dauerhaft im Kreislauf bleiben, idealerweise eben nicht mit viel Energie nochmal in eine andere Form dann wieder überführt werden müssen, also nicht wieder Plastik schreddern und dann einschmelzen und was weiß ich, sondern idealerweise Sachen immer, also möglichst lang und dann möglichst immer wieder zu verwerten. Wenn uns das gelingen würde, dann hätten wir sicher einen sehr, sehr großen positiven Effekt. Also vielleicht auch nochmal eine Zahl oder zwei Zahlen. Das Jahr 2020 ist das erste Jahr in der Geschichte unseres Planeten, in der es mehr menschengemachte als natürliche Dinge auf diesem Planeten gab, also gewichtsmäßig. Und vermutlich mit dem Jahr
Wahnsinn.
2020 gibt es doppelt so viel Plastik gewichtsmäßig wie Tiere auf diesem Planeten und deutlich mehr Gebäude und Infrastruktur als Bäume und Sträucher. Und viel davon endet ja in der Natur wieder als Müll. Also wir haben ja riesige Plastikmüllstrudel im Meer zum Beispiel. Wir haben immer noch überall auf der Welt riesige offene Mülldeponien, wo hochgiftige Substanzen gelagert werden. Auch übrigens, also zum Beispiel bei der Aluminiumherstellung entsteht hochgiftiger Rotschlamm, der in solchen offenen Becken, weil es gigantische Mengen sind, bleibt der also in solchen riesigen offenen Flächen
Und
und
versickert ja
wir
natürlich auch.
Nee, also nach unten ist das unter Umständen schon, ist das schon abgedichtet, wenn alles gut geht. Aber
Okay,
vor,
die
ich weiß
Dämpfe
jetzt nicht, das
dann.
ist jetzt sicher schon 10, 15 Jahre her, da ist in Ungarn mal so ein Rückhaltebecken gebrochen. Da sind mehrere Menschen ums Leben gekommen, ist ein riesiges Flusssystem kontaminiert worden. Und das muss man ja immer mitbedenken. Also es sind ja nicht nur die Produkte, es sind ja nicht nur die Produkte, die wir dann machen und wegschmeißen, die vielleicht ein Problem sind, sondern auch alle möglichen Abfallstoffe, die im Zuge dieser Produktion erzeugt werden. Und da vielleicht nochmal zu dem Thema, also was für mich ein Unterschied ist zwischen Recycling und Kreislaufwirtschaft. Also Recycling ist eben, keine Ahnung, ich schmeiße alle möglichen Sachen in den gelben Sack und irgendeiner schreddert die mir wieder und schmilzt mir die wieder ein und dann habe ich, mache ich da eine Gartenbank draus oder irgend sowas. Also das ist nicht die richtige Lösung, glaube ich. Die richtige Lösung, ja, wie ich eben schon gesagt habe, ist eigentlich, dass wir möglichst wenig Energie aufwenden, um diese Sachen da weiter im Kreislauf zu halten und dass wir sie eben möglichst langfristig im Kreislauf behalten. Und das
Also, dass man im
bedeutet, dass es
Endeffekt,
halt, ja genau, ich wollte nur sagen, dass natürlich, und was halt immer eine Rolle spielt, ist ehrlich gesagt die Langlebigkeit von Produkten. Also wir haben, ich sitze hier an einem Tisch, den hat ein Klassenkamerad von mir, der später Schreinermeister geworden ist, gebaut. Und ich bin mir sicher, ich werde niemals in meinem Leben einen anderen Tisch haben als diesen. Das ist gut und der ist aus Eiche und da ist das Fällen der Eiche dann auch gerechtfertigt, hoffen wir mal, auch wenn ich nicht mehr 100 Jahre lebe, aber dass meine Erben den vielleicht weiter in Ehren halten werden. Meine Mutter hat eine Holztruhe, die ist im 17. Jahrhundert gebaut worden. Also
Wahnsinn.
genau, oder ich wohne in einem Haus, was 140 Jahre alt ist. Also so muss es eigentlich sein. Wir haben ja, wir haben nicht, wir haben Fast Food, wir haben Fast Fashion, wir haben aber auch Fast Building und wir haben Fast Traveling und alles ist fast, fast, fast. Und das Ergebnis ist, dass aber eben auch die Produktion von Abfall, von Müll, von Schadstoffen total beschleunigt ist und total durch die Decke geht. Und das ist alles total schlecht für Biodiversität.
Ich hatte mal eine Statistik gesehen, und zwar die Aufteilung von Säugetieren, also Nutztiere, Menschen und Wildtiere. Und ich war geschockt darüber, dass es nur 4% Wildtiere sind, während ich
Ja.
glaube, mehr Nutztiere und dann der Mensch, ich glaube
Genau.
36% Mensch und dann
Ja, genau. Mhm.
60% Nutztiere.
Ja.
Das ist ja was, was überhaupt nicht im Verhältnis steht.
Nee.
Überhaupt nicht im Verhältnis. Das heißt, was ist von Seiten der Unternehmen, was brauchen wir auch, damit denen bewusst wird, wir müssen dem entgegenwirken, dass wir eine Biodiversität haben, die wieder wachsen darf, die wieder ja, gedeihen darf. Denn so ein Durchschnittsunternehmen fragt sich dann ja auch, okay, wie setze ich das jetzt um? Also ich habe mein Geschäftsmodell, okay, ich kann im Geschäftsmodell versuchen, umwelttechnisch Recycling oder Rebuilding, einen Kreislauf zu generieren und so weiter. Ich habe auch Mitarbeiter, aber wie fange ich an? Und dann ist es mit Sicherheit nicht so, dass dann auf dem Gelände vielleicht ein Garten entsteht
Ja.
für die Kantine oder wir dann noch irgendeine, keine Ahnung, einen Bienenstamm haben oder so.
Ja,
Sondern
genau.
was ist
Also
für
die,
dich, wo man sagt,
genau.
okay, jetzt, das sind so 5 Punkte, da kann im Prinzip jeder schnell bewirken und das ist gar nicht so ein großes
Also
Thema.
genau, ich glaube, jeder schnell, so ist es eben nicht. Das ist ja so, wenn man sagen würde, ja, keine Ahnung, irgendwann haben die Unternehmen mal umgestellt von Schreibmaschine auf Computer. Das ist ja auch nicht so, dass man sagt, komm, wir machen jetzt mal ganz schnell. Wie machen wir das jetzt? Machen wir jetzt
Ja,
mal ganz
ja.
schnell. Es geht hier nicht um ganz schnell, es geht um ganz richtig und ganz gut. Und also meine Empfehlung ist eigentlich als Unternehmen, dass wir ja eben mal als Dienstleistung anbieten, also zu gucken, wo hänge ich ab von Biodiversität? Wo ist mein Kerngeschäft abhängig? Und wo wirke ich auf Biodiversität? Weil man da, also wir haben dann so ein Ampelsystem entwickelt und da sieht man sozusagen, rot ist entweder ich muss da sofort was machen oder uiuiui, Riesenproblem. Gelb ist, ja, sind wir vielleicht schon ganz gut dabei oder können wir eh nicht so viel drauf, haben wir nicht so einen großen Einfluss und Abhängigkeit. Und grün ist, da sind wir schon echt gut dabei. Und ich glaube, das müssen die Unternehmen verstehen, weil, also ich habe neulich einen Vortrag gehalten bei einem Unternehmen aus der Lebensmittelbranche und dann haben sie mir da ihre Wesentlichkeitsmatrix gezeigt und dann war Biodiversität ganz unten. Gleichzeitig haben sie mir aber gesagt, dass sie ein Getränk herstellen, bei dem 40%, also auf Kräuterbasis, und bei dem würden 40% der Kräuter aus freier Wildbahn kommen, weil man die nicht in Kultur nehmen kann. Wie man dann zu der Erkenntnis kommt, dass man unabhängig sei von Biodiversität und Ökosystemleistung, ist mir ein absolutes Rätsel. Und das Gleiche auch bei einer großen Bank, die auch Wesentlichkeitsmatrix, ganz unten war Biodiversität und zwar, das wäre sowohl für die Kunden als auch für das Unternehmen völlig irrelevant und ganz oben stand Vergütung. Ja, der denkt, also, da, also weiß ich nicht, das kann man, würde ich mal ausschneiden und andersrum aufkleben, dann stimmt es ungefähr wieder. Und solche Aussagen, die können natürlich nur daher kommen, dass man überhaupt keine Ahnung von dem Thema hat. Also, das wäre, also, ich kann das gar nicht, also, wenn, keine Ahnung, ist wie in meinem Laptop gibt es garantiert irgendwelche Bauteile, von denen ich noch nie gehört habe. Und wenn ich jetzt sagen würde, nee, ich glaube nicht, dass das wichtig ist, ja, Glauben ist aber keine gute Entscheidungsbasis, wenn es darum geht, den Computer mal aufzuschrauben und Teile rauszunehmen. Und genauso ist das da. Also es ist erschreckend, wie wenig viele Unternehmen wissen, wo genau ihre Abhängigkeiten sind. Also deswegen, das finde ich, ist auf der allererste wichtige Schritt. Dazu gehört natürlich Kommunikation innerhalb des Unternehmens, denn wenn man plötzlich anfängt, dann zum Beispiel aus so einer Analyse Maßnahmen abzuleiten, müssen ja alle mitgenommen werden. Und wenn die Hälfte meiner Belegschaft oder mehr gar nicht versteht, warum das wichtig ist, dann halten die mich vielleicht für bekloppt, weil ich plötzlich der Ansicht bin, wir entsiegeln hier mal den Parkplatz oder wir verzichten auf, keine Ahnung, wir reduzieren den Anteil von Aluminiumbauteilen, weil Aluminium leider zum Aussterben, direkten Aussterben von Schimpansen führt, was die meisten Leute ja zum Beispiel nicht wissen. Also genau, also und dann eben, wenn es dann darum geht, was man machen kann, dann finde ich, ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man entlang seiner Wertschöpfungskette wirklich alles macht, was irgendwie möglich ist. Das geht bis dahin, dass es bestimmte Dinge gibt, wo man sagen muss, okay, diesen Teil unseres Geschäfts können wir nicht mehr machen. Das geht nicht mehr. Und dann sind wir natürlich bei so kleineren Maßnahmen wie so Renaturierung von Firmengeländen. Das ist im Vergleich zu dem Kerngeschäft immer gering und kann trotzdem sinnvoll sein. Und dann kommen wir zum Schutz von Biodiversität sozusagen abseits des Kerngeschäfts. Und das ist auch immens wichtig. Wir haben eine weltweite Conservation Finance Gap, die je nachdem, was man da alles mit reinrechnet, so zwischen 100 und 800 Milliarden Dollar im Jahr ist. Und diese Finanzierungslücke müssen wir schließen. Und wenn ich nochmal zurückkomme zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe, wenn man weiß, dass 60% des eigenen Umsatzes abhängig ist, direkt oder indirekt von Leistungen der Natur, dann sollte man wenigstens einen Bruchteil davon diesem Dienstleister zurückgeben. Und also angenommen, man würde sagen, okay, komm, 1% des Unternehmensumsatzes, den geben wir in wirklich sehr, sehr gut gemachte Naturschutzprojekte zum Beispiel, dann hätte man immer noch den Dienstleister schlecht bezahlt, aber wenigstens überhaupt mal bezahlt.
Vor allem hätte man drüber nachgedacht, ja.
Ja,
Ja,
genau.
eine Bezahlung überhaupt wirksam umzusetzen. Ja.
Und ich glaube, was man auch sagen kann, also beschäftige mich ja seit 30 Jahren mit diesem Thema und ich habe unsere Beratungsagentur vor über 20 Jahren gegründet und da habe ich natürlich mit vielen, vielen Unternehmen zu tun gehabt. Und also neulich bin ich wieder von einer Bank eingeladen worden, mit der ich schon vor knapp 20 Jahren zu tun hatte. Und
Okay.
damals hat mir die Nachhaltigkeitschefin dieser Bank gesagt, ja, wissen Sie, es ist ja schön und gut, was Sie mir da erzählen, aber ich muss Geld verdienen. Diese A Dame arbeitet natürlich nicht mehr bei der Bank. Vor ein paar
Okay.
Jahren hat mich dann der Deutschlandchef und der Private Wealth Manager dieser Bank eingeladen. Gleicher Tenor. Er wollte zwar irgendwie wissen, was wir machen, aber nur um mir dann zu sagen, ja, wissen Sie, ich habe tausende von Themen, ich kann mich nicht um Biodiversität kümmern. Jetzt hat der Nachfolger dieser beiden Personen, den habe ich neulich auf einer Veranstaltung getroffen und da habe ich mich nach den anderen beiden erkundigt. Er hat gemeint, die, also so rückwärtsgewandt, die arbeiten nicht mehr bei uns. Und jetzt bin ich wieder zum Gespräch eingeladen bei der gleichen Bank. Mal gucken, ob
Aber
sie es
ich
jetzt
meine,
verstanden haben.
da zeigt sich ja zumindest Entwicklung, die hoffen lässt, ja.
Also
Du
was
hast.
halt klar ist, also ich will vielleicht noch einmal eine Sache, die glaube ich ganz wichtig ist. Die Natur ist, wir brauchen keinen, also wir kommen uns immer so vor, als würden wir so aus Nettigkeit so ein bisschen der Natur helfen.
Genau.
Wir geben da mal, und das ist absurd. Also wir sind der Zwerg unter Riesen. Also die Natur ist hier Master of the Game und der Natur ist es völlig egal, was wir machen.
Genau.
Alles, was wir machen, beeinträchtigt negativ unsere zunächst Wirtschafts- und Sozialsysteme und dann irgendwann unser Überleben. Der Natur ist das völlig egal. Die Natur ist der viel mächtigere dieser Verhandlungspartner und vor allen Dingen ist sie ein total schlechter Verhandlungspartner. Sie hat nämlich ein absolutes Monopol auf das, was sie kann und sie ist auf uns als Anführungszeichen oder Nutzer dieser Dienstleistung überhaupt nicht angewiesen. Das ist der Natur völlig egal. Und wenn Unternehmen dann sagen, ja, aber wir müssen halt Geld verdienen oder wir brauchen halt den und den Stoff, ja, aber der Natur ist es egal. Dann fahren wir die Sache eben gegen die Wand. Das wird dann wohl passieren.
Ja. Vielen Dank für deine klaren Worte. Ich würde gern noch mal auf die Titel von zwei deiner Bücher zurückgehen. Und zwar das eine ist, was hat die Mücke je für uns getan? Und gerade die Mücke ist ja ein Insekt, was von
Das alle
vielen,
lieben.
genau, und ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass wir, wenn wir in den 80er Jahren längere Autostrecken gefahren sind, dass man danach das Fahrzeug wirklich von verklebten Mücken, Insekten jeglicher Art befreien musste. Dass wenn man heute eine lange Autofahrt macht von 4 bis 5 Stunden, im Zweifel klebt da gar nichts. Ja. Und zwar hat die Mücke, glaube ich, hier was auch mit der Banane zu tun, aber ich würde mich freuen,
Nee.
wenn du da ein bisschen einsteigen
Genau.
würdest.
Also Insekten, die sind auch wichtige Dienstleister und zwar, weil sie Nutzpflanzen bestäuben. Und das, also auch vielleicht nur mal so zwei Zahlen. Also wegen der Seltenheit von natürlichen Bestäubern gibt es Regionen auf der Erde, wo Menschen inzwischen diese Leistung,
Ja.
die
Zu
versuchen, diese
kompensieren, ja.
Leistung zu ersetzen. Ein Mensch, also in China zum Beispiel gibt es, muss mal ganz kurz einen Schluck trinken.
Ja.
In China gibt es Kirschplantagen, wo es eben nicht mehr genug Bestäuber gibt, dann bestäuben Menschen diese Blüten. Ein Mensch schafft am Tag ungefähr 10.000 Blüten, allein ein Volk von Honigbienen ungefähr 300 Millionen Blüten am Tag.
Wahnsinn.
Und die einen machen es ja bezahlt, die anderen machen es kostenlos.
Genau.
Das heißt also, und man kann das ausrechnen, der weltweite Wert von tierischen Bestäubern liegt ungefähr bei 700 Milliarden Dollar jedes Jahr. Bei uns in Mitteleuropa bei ungefähr 150 Milliarden. Also ist schon ganz ordentlich. Und wenn wir jetzt ein Ökosystem intakt lassen, dann machen die Insekten das alles, sind manchmal auch andere Tiere, aber dann machen die das alles schön freiwillig für uns,
Genau,
kostenlos, genau.
kostenlos.
Und jetzt bei der Mücke ist nochmal ein Spezialfall, denn hat nichts mit der Banane zu tun, es hat was mit Schokolade zu
Ah
tun.
ja, stimmt, mit der Schokoladenblüte, genau. Ja, ja,
Genau,
ja,
also
ja, ja, ja,
zwei.
ja.
Zwei Arten von Mücken sind die Hauptbestäuber von Kakao und deswegen könnte man so ganz vereinfacht sagen, ohne Mücke keine Schokolade. Also spätestens dann wird ja jeder und jede Fan von Mücken,
Hoffentlich.
ja genau, also genau. Und auch andere Konsumgüter, also Kaffee zum Beispiel, da ist der Zusammenhang zwar nicht ganz so, oder nicht immer, also kann sich auch selbst bestäuben und so, aber trotzdem. Weiß man, dass wenn intakter Regenwald oder Kaffee in oder in der Nähe von intaktem Regenwald lebt, dass die Bestäubungsrate und damit der Ertrag viel, viel höher ist. Und das ist ja für uns dann wiederum interessant, denn je höher der Ertrag ist, umso billiger der Preis. Also das heißt, wenn wir als Konsumenten Schokolade, Kaffee, Tee genießen wollen, dann müssen wir auch hoffen, dass die Ökosysteme in den Herkunftsländern möglichst intakt sind, damit die Preise möglichst stabil sind. Und gerade aktuell gibt es ein Beispiel, also 70% des Weltkakaos kommt aus Westafrika, aus Ghana und der Elfenbeinküste. Durch nicht angepasste Landwirtschaft, durch Monokulturen hat jetzt, also durch Eingriffe in die Natur, funktioniert das System nicht mehr. Es gibt jetzt eine Viruserkrankung und das hat dazu geführt, dass in den letzten, ja, ungefähr 2 Monaten sich der Kakaopreis auf dem Weltmarkt mehr als verdreifacht hat. Und jetzt ist Schokolade für uns nicht in dem Sinne ein Grundnahrungsmittel, aber jeder Deutsche isst statistisch 11 Kilogramm Schokolade im Jahr. Und wenn die, also die wird jetzt sich nicht verdreifachen, der Preis, aber wenn das plötzlich teurer wird, ja, dann hat das natürlich, hört man am Ende, ah, die Inflation ist hoch, weil die Lebensmittelpreise gestiegen sind. Und das hängt direkt mit Biodiversitätsverlust, mit dem Verlust von Biodiversität
Ja,
zusammen.
das ist ein super schönes Beispiel, weil gerade Inflation spürst du ja am eigenen Leib, in deinem eigenen Leben. Und wenn dir dann klar wird, das hat einen direkten Kontakt mit mit
Ja.
Biodiversität, ist das natürlich großartig. Ein anderes Buch, was du geschrieben hast, Der Wal macht Wetter,
Ja.
finde ich auch großartig. Vielleicht kannst du da noch zwei
Genau.
Sätze zu
Also
sagen.
die meisten Menschen, wir wissen ja, wir haben durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen, Rohstoffen, haben wir in nur 200 Jahren Kohlenstoff, CO2 emittiert, was sozusagen über mehrere und bis zu 200 Millionen Jahre in der Erde weggeschlossen war. Wenn man jetzt also dem Klimawandel Einhalt gebieten will, dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Man emittiert weniger CO2, das wollen wir alle machen, und man versucht irgendwie mehr zu binden. Und bei mehr Binden kommen die meisten auf die Idee, dass man da Pflanzen nehmen könnte. Das ist auch nicht falsch. Also wir haben zum Beispiel ungefähr 350 Millionen Hektar degradierter Fläche auf unserem Planeten. Wenn wir die renaturieren würden, also die Pflanzen oder diese Ökosysteme da wieder hinmachen würden, die da waren, bevor der Mensch alles kaputt gemacht hat, dann würde das der Atmosphäre ungefähr 26 Milliarden Tonnen CO2 entziehen. Aber was man nicht unbedingt denkt, ist, dass Tiere da auch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Es gibt eine neue wissenschaftliche Publikation, die hat sich das angeguckt und die sind zu der Erkenntnis gekommen, wenn wir die großen Wale, Bisons, Wölfe, 7 Haiarten, Moschusochsen, Gnus und Fischbestände, wenn wir die wieder und afrikanischer Waldelefant, wenn wir die wieder renatur, also ihre ursprüngliche Dichte wieder auf ihre ursprünglichen Zahlen wieder anwachsen lassen würden, würde das der Atmosphäre pro Jahr 6,4 Milliarden Tonnen CO2 entziehen. Und besonders skurril in gewisser Hinsicht ist die Situation bei den Walen. Also diese großen Wale sind, wie der Name schon sagt, alle relativ groß. Und jeder dieser Körper enthält ungefähr so 10 bis 15 Tonnen Kohlenstoff. Wenn
Wahnsinn.
ein großer Wal stirbt, dann anders als ein Tier, was an Land stirbt, also wenn ein Elefant an Land stirbt, dann verwest er oder er wird von kleineren Tieren aufgefressen, die dann ihrerseits nicht mehr allzu lange leben. Und deswegen wird der Kohlenstoff von einem toten Elefant relativ schnell zu CO2. Und bei einem Wal ist das anders. Die meisten großen Walkadaver sinken auf den Meeresgrund und werden dann da langsam eingebettet. Das heißt, sie entziehen der Atmosphäre dauerhaft diesen in ihrem Körper gebundenen Kohlenstoff. Das ist die eine Sache, wie der Wal ein bisschen das Wetter macht. Und die zweite ist, dass Wale in relativ großer Tiefe fressen. Sie sind ja alles Fleisch, also fressen immer tierische Substanz und die ist relativ eisenhaltig und deswegen ist auch der Kot von Walen relativ eisenhaltig. Und jetzt ist es da, wo die fressen, in großer Tiefe, ist der Wasserdruck so hoch, dass es sehr unangenehm ist, da auf Toilette zu gehen. Also schwimmen sie ziemlich weit nach oben, um ihren Darm da zu entleeren. Sie müssen ja sowieso atmen. Und das heißt, sie transportieren dieses Eisen aus den großen Wassertiefen kurz an die Meeresoberfläche. Und an der Meeresoberfläche lebt Phytoplankton, also kleine Organismen, die Photosynthese betreiben. Die können nur an der Wasseroberfläche leben, weil die ja Licht brauchen. Und die sind aber vor allen Dingen eisenlimitiert. Das heißt, wenn die Wale den Eisendünger bringen, dann können die ihre Arbeit besser verrichten. Und die binden ungefähr 40% des von Menschen jährlich emittierten CO2. Das heißt also,
Wahnsinn.
durch diesen Dünger und dadurch, dass sie als Leiche ihren Kohlenstoff mit zum Boden und zum Meeresgrund nehmen, dadurch machen Wale tatsächlich auch das Wetter.
Genau.
Und jetzt haben wir natürlich die Wale sehr stark dezimiert. Also, was weiß ich, beim Blauwal gibt es vielleicht noch 4% der ursprünglichen Population. Und dann weiß man, genau, also wenn die wieder ihre ursprünglichen Bestandsdichten hätten, dann hätte das tatsächlich einen gewissen nachweisbaren Effekt.
Ja, ich hätte vielleicht zum Abschluss, bevor wir zu meinen Abschlussfragen kommen, vielleicht noch mal eine Frage. Und zwar bei der Biodiversität wird einem, glaube ich, schnell klar, dass wir nicht alles kennen, was es auf der Erde gibt. Also weder Tiere noch alle Pflanzen datiert sind, beschrieben sind, analysiert sind. Kannst du sagen, wo ungefähr das Verhältnis liegt? Also was vermutet
Nee,
man? Wie viel
ja.
weiß man noch nicht?
Also wir haben, das ist eine sehr gute Frage und ein großes ungelöstes Rätsel der Biologie. Es fängt schon mal so an, dass wir gar nicht wissen, wie viel wir wissen. Also wir, ja, etwa 2 Millionen Tier- und Pflanzenarten sind wissenschaftlich beschrieben. Das heißt, sie haben einen wissenschaftlichen Namen. Wir wissen, wo sie mal gefunden wurden und wie sie aussehen. Und also wir wissen aber nicht genau, ob wir 2 Millionen Arten beschrieben haben, weil man, wenn man eine Tier- oder Pflanzenart beschreibt, das in irgendeinem wissenschaftlichen Journal machen kann oder auch in einer Museumszeitung. Und das gibt gar keine zentrale, also man ist jetzt dabei, eine zentrale Datenbank zu machen, aber es gab in den letzten, ja, 250 Jahren, wo man sich damit beschäftigt hat, gab es keine zentrale Datenbank. Aber trotzdem gehen wir mal davon aus, 2 Millionen sind beschrieben. Die geringste Schätzung, die wir haben, wie viele es gibt, ist 8,7 Millionen. Also das heißt, wir kennen vielleicht 20, ja, oder noch nicht mal ein Viertel. Die höchste Schätzung, wie viele Tier- und Pflanzen oder wie viele Organismenarten es auf unserem Planeten gibt, die geht aber in die Milliarden.
Wahnsinn.
Und das liegt daran, dass also jetzt zum Beispiel gibt es neuere Studien, die sich die Biodiversität in Böden angeguckt haben und die haben viel, viel mehr Arten da drin gefunden, als man erwartet hatte. Und deswegen, ja, wir wissen es noch nicht mal annähernd. Und ja, es ist ein großes schwarzes Loch der Erkenntnis, könnte man sagen.
Ja, und ich glaube, umso weniger du weißt, umso weniger weißt du natürlich auch von der Reaktion, ja, und der Heftigkeit der Reaktion, glaube ich auch. Und wir wissen ja dann auch gar nicht, wenn wir viele Tieren und Pflanzenarten gar nicht kennen, wie viele wir schon durch unser menschliches Verhalten dezimiert haben, ja.
Das stimmt, aber das ist eigentlich auch in gewisser Hinsicht unwichtig. Also ich möchte jetzt nicht
Mhm.
meine Wissenschaftskollegen da kleinreden, die sich mit solchen Fragen beschäftigen. Das ist sehr super, wenn Leute das tun. Aber was entscheidend ist, wir wissen genug, um zu handeln. Wir wissen, dass das, was wir machen, eine Katastrophe ist, dass wir das Artensterben etwa um den Faktor 1000 beschleunigt haben. Wir wissen, dass jeden Tag wahrscheinlich zwischen 150 und 200 Tier- und Pflanzenarten für immer verschwinden. Und wir wissen, dass das ganz, ganz schlecht für uns ist. Und das heißt, es reicht, um zu handeln. Also das
Genau.
ist so, wenn man sagt, ja, keine Ahnung, ich fahre mit 180 mit dem Auto auf die Wand zu. Ich brauche niemanden, der mir genau sagt, wie stark sich das Blech verbiegen wird und wie schnell meine Hauptschlagader reißen wird und was
Ja,
weiß
ja,
ich.
ja,
Ich
ja.
weiß, ich muss bremsen. Also mit 180 auf die Wand ist auf jeden Fall blöd.
Ja. Frauke, ich hänge dir an den Lippen. Ich könnte hier einfach noch weiter stundenlang. Es ist großartig, dass es dich gibt und dass du auch diese Arbeit leistest und Transparenz schaffst. Ich würde gern zu meinen drei Schlussfragen kommen. Und die erste Frage ist immer, gibt es zu dem Thema, über das wir heute gesprochen haben, gibt es in irgendeiner Form ein Buch, natürlich deine Bücher, einen Link, irgendwas, Podcast, wahrscheinlich auch deiner, wo man tatsächlich mit einer Leichtigkeit noch verstärkt in das Thema abtauchen kann und sich der Dringlichkeit bewusst ist, weil wir wollen ja Menschen auch motivieren, dass sie was unternehmen und nicht still sitzen, wenn sie einen gewissen Wissensstand natürlich auch bekommen, ja?
Also genau, also in dem Fall habe ich es wirklich leicht, weil das genau das ist, was ich ja mache und was wir machen, was wir erreichen wollen. Also was hat die Mücke je für uns getan? Ist der perfekte Einstieg, um zu verstehen,
Super.
was ist Biodiversität und wie hängt das mit meinem Leben zusammen? Auch mit dem, wir beleuchten, also meine Co-Autorin ist Wirtschaftswissenschaftlerin, also wir beleuchten da gerade wirtschaftliche Aspekte immer sehr genau. Das
Ja.
andere Buch, Wahl macht Wetter, da geht es um die Zusammenhänge von Biodiversität und Klimawandel. Und wer einfach ein bisschen unsere Begeisterung für die wilde Welt der Tiere teilen will, dem sei unser Podcast tierisch empfohlen. Da geht es immer um ganz hochaktuelle Studien, zum Beispiel um die Frage, woher weiß man, wer ausgestorben ist und wie viele sind ausgestorben, aber auch über solche Sachen wie, wie kommunizieren eigentlich Wale oder verkleiden sich Tiere? Also all solche Geschichten werden da beleuchtet und ich glaube, da, das wäre meine Empfehlung, diese beiden Bücher und den Podcast.
Toll, danke schön. Meine zweite Frage ist, stell dir vor, wir treffen uns in 2034. In was für einer Umgebung sind wir da? Also vor allem, du kennst ja auch die Veränderung der letzten Jahrzehnte. Das heißt, deine Einschätzung nach, welchen Transparenzlevel haben wir schon? Wo
Also,
liegt die Wichtigkeit? Das heißt, wenn wir in 10 Jahren in die Zukunft schauen, erwartest du ein Aufatmen oder eher nicht?
ich lebe nach der Devise, Optimismus ist Pflicht. Ich
Sehr
glaube oder
gut.
ich weiß, dass es keinen Sinn macht, Menschen mit Untergangsszenarien zu torpedieren. Das führt diese permanente Berieselung mit Doomsday-Szenarien, die führt dazu, dass Menschen inaktiv werden oder denken, man kann eh nichts mehr machen. Also gehe ich von diesem positiven Szenario aus und sage, in 10 Jahren wir haben alle internationalen Abkommen umgesetzt. Wir haben wir haben Regeln gemacht, die eben die Zerstörung von Natur ja sehr, sehr kostspielig machen. Und wir haben vor allen Dingen auch Finanzinstrumente entwickelt, die mit dem Schutz, durch die mit dem Schutz von Biodiversität und Ökosystemleistung Geld zu machen ist. Und das erreichen wir, weil wir innerhalb weniger Monate hoffentlich auch der Letzte kapiert hat, dass populistische Parteien der Untergang sind und keinesfalls das Ignorieren wissenschaftlicher Fakten irgendwie zu einer Lösung beitragen kann.
Ja.
Und genau, deswegen in 10 Jahren super internationale Abkommen, super Berichtslegung, alle haben es kapiert, alle arbeiten, ziehen an einem Strang in die richtige Richtung.
Sehr gut, sehr gut. Und meine letzte Frage, gerade beim Thema Biodiversität, gibt es da einen Wunsch, den du aussprechen würdest, dass wir auf alle Fälle dein optimistisches Ziel erreichen?
Ja, also das ist auch ganz, ganz einfach, aber dazu bedarf es eines Zauberstabs, weil ich wünsche mir das und ich weiß, dass es nicht sehr realistisch ist, aber ich wünsche mir, dass alle Umwelt- und Sozialkosten in den Preis von Produkten und Dienstleistungen inkludiert werden. Und was sich daraus ergeben würde, wäre, dass gut und richtig immer mit Abstand das billigste Produkt ist und dass falsch und Natur, also Zerstörung von Biodiversität, von Klimaausbeutung, Versklavung von Menschen, das würde Produkte unendlich teuer machen. Und dann, das, wenn ich nur einen Wunsch hätte, dann wäre das mein Wunsch.
Ja, auch schön. Schön. Liebe Frauke, es war ein ganz, ganz großes Vergnügen, was ich hatte, mit dir sprechen zu dürfen. Ich hänge an deinen Lippen. Ich bin ein großer Fan von deiner Arbeit und bin dir sehr, sehr dankbar dafür, dass du heute in meinem Podcast warst. Ich wünsche dir noch einen großartigen Tag und
Ich wünsche dir auch einen tollen Tag und bedanke mich für die Einladung und hoffe auf reges Zuhören bei unserem
ja,
schönen
ich, ja,
Gespräch.
genau. Vielen lieben Dank. Alles Gute für
Danke
dich.
dir.
Mach's gut. Tschüss.
Ciao.
Herzlichen Dank, dass du wieder oder zum ersten Mal beim ESG Talk Podcast warst. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify, iTunes oder der Podcast-Plattform deiner Wahl, damit andere ZuhörerInnen diesen wichtigen Podcast finden. Unsere große Vision ist es, dass ESG für Unternehmen, Investoren und Menschen wie du und ich selbstverständlich werden. Immer dienstags gibt es eine neue Folge mit spannenden Themen und sehr interessanten GesprächspartnerInnen. Hör doch mal wieder rein. Vielen Dank.